wunderschönen Berg gefahren, dass wir dann uns auch thematisch mit Bergen befassen. Und Berge spielen in der Bibel immer wieder eine entscheidende Rolle. Vielleicht hat sich der ein oder andere, der das Programm aufmerksam gelesen hat, gewundert, dass einer der wichtigsten Berge, der Berg Sinai, überhaupt nicht vorkommt. Das ist aber der Fall, weil wir den Berg Sinai im Zusammenhang mit Mose vor einigen Jahren mal sehr intensiv gemacht haben und es so viele interessante Berge gibt außer dem Sinai. Deswegen, wer das, den es noch interessiert, der kann vielleicht mal auf der Homepage noch bei den Predigten gucken von dem Berg Sinai. Wir starten heute mit dem Berg Karmel. Der Berg Karmel liegt im Norden von Israel. Ihr seht es hier an der Küste. Die nächste Stadt ist Haifa. Es ist also eigentlich ein Gebirgszug, nicht nur ein Berggipfel. Und das ist also eine sehr schöne Landschaft, muss man sagen. Und ich habe hier den Bach Kishon eingezeichnet. Der fließt da nämlich direkt dran vorbei. Also das ist der Berg Karmel und hier fließt der Bach Kishon. Der wird nachher bei Elia auch noch eine wichtige Rolle spielen. Der Berg Karmel sieht heute nicht mehr ganz so aus wie zu biblischen Zeiten. Der Berg Karmel ist also zur Hälfte bebaut von Haifa. Das ist nämlich die wichtigste Stadt dort heutzutage. Und oben auf dem Berg Karmel thront gut sichtbar ein Turm der Universität von Haifa. Das ist also so eine Landmarke da. Und ihr seht, die Stadt ist da raufgewachsen, den Berg. Aber der andere Teil vom Karmel ist vielleicht noch so, wie er zu biblischen Zeiten war. Das ist nämlich ein ganz großes Naturschutzgebiet. Weil dadurch, dass es gebirgig ist und in Küstennähe, ist es ein sehr feuchtes und fruchtbares Land. Und wer Israel kennt, der weiß, dass es das nicht überall so ist. Es gibt auch Wüstengebiete und Steppengebiete. Aber der Berg Karmel war damals und ist auch heute noch ein sehr fruchtbares Gelände, wo auch viele verschiedene Tierarten leben und gedeihen, von denen ich gar nicht gewusst habe, dass sie in Israel leben, teilweise. Und dieses Thema mit Dürre und Fruchtbarkeit ist auch ein zentrales Thema später bei Elia. Beim Berg Karmel, ich habe es erwähnt, spielt der Prophet Elia eine Rolle, weil natürlich die Berge an sich ist interessant und ich werde auch immer ein bisschen was über die Berge erzählen. Aber was natürlich noch interessanter ist, sind die Menschen, die mit diesen Bergen zu tun haben. Und was diese Menschen wiederum natürlich mit Gott zu tun haben. Also die Einheiten werden so aufgebaut sein, es gibt Fakten über den Berg und dann Geschichten von Gott und den Menschen und dann meistens noch einen dritten Teil, wo ihr selber auch aktiv werden dürft. Also, zum Propheten Elia. Das Spannende ist, dass wir von ihm keine Berufung haben. Das ist bei den Propheten merkwürdig. Weil eigentlich gehört zu einem gescheiten Propheten auch eine gescheite Berufungsgeschichte. Wir kennen Mose mit dem Dornbusch, wo er mit Gott diskutiert. Hesekiel mit dieser Gottesvision. Also eigentlich Jeremia sagt, ich bin zu klein, ich kann nicht eigentlich diskutieren, ordentliche Propheten erstmal mit Gott, aber Elia fängt in der Bibel einfach gleich das Arbeiten an. Es wird nur erwähnt, dass er aus Tischbe, aus dem Ostjordanland, also heute Jordanien, gehört, dass er daher stammt, deswegen wird er manchmal Tischbiter genannt, hat also nichts mit unserem Tisch zu tun, sondern mit der Stadt Tischbe. Und er legt gleich los. Damals war es nämlich üblich, dass fremde Götter angebetet wurden. Der damalige König Ahab hat das gefördert und er hat schon von Jahren gewusst, hat ihn nicht ganz abgelehnt, aber er hat auch dem Baal gedient. Baal war der Fruchtbarkeitsgott der umliegenden Völker und ihr wisst alle, Fruchtbarkeit ist wichtig. Wenn es trocken ist, dann wächst nichts. Es gibt, genau, da habe ich noch ein paar Daten hingeschrieben. ungefähr 10 bis 15 Jahre, noch im 9. Jahrhundert vor Christus, hat er gelebt. Er spielt auch im Neuen Testament eine Rolle, dazu sage ich nachher was. Wenn ich es vergesse, bitte melden und sagen, du wolltest auch noch was zum Neuen Testament sagen. Und es gibt verschiedene bekannte Geschichten. Er erweckt den Sohn einer Witwe wieder zum Leben. Wir werden uns intensiver gleich damit beschäftigen, mit dem sogenannten Gotteswettkampf, mit Elias Zusammenbruch und mit der feurigen Himmelfahrt. Elia fängt an als eine seiner ersten Amtshandlungen und sagt, geht zum König und sagt, du betest fremde Götter an, deswegen wird unser Gott es jetzt 3 Jahre trocken werden lassen. Und das war verheerend. Ihr wisst, das haben wir teilweise auch, wenn es im Sommer nicht regnet, dann wächst einfach nichts. Und das, was wir im letzten und vorletzten Jahr erlebt haben im Sommer, das ist nur ein Bruchteil von dem, was da war. Weil Elia hat gesagt, Gott wird es völlig trocken werden lassen. Und es hat dann 3 Jahre lang, so sagt die Bibel, überhaupt nicht geregnet. Und das war schlimm, weil kein Regen, kein Wachstum, kein Essen. Ganz logisch. Gott hat da Elia zum ersten Mal schon in Schutz genommen. Er hat ihm nämlich gesagt, zieh dich in ein Tal zurück. Und auch da ist wenig gewachsen, aber da gab es immer ein Wasser. Und das Coole ist, Gott hat ihn in dieser Zeit mit Raben versorgt. Also damals gab es noch kein Lieferando oder Uber Eats, sondern da kamen Raben und haben ihn mit Essen versorgt. Das ist das erste Wunder, so was berichtet wird. Die bekannteste Geschichte, und da möchte ich gerne näher drauf eingehen, ist der sogenannte Gotteswettkampf. Der König war sauer auf Elia, weil er hat am Anfang gedacht, naja, der kann mir viel erzählen, aber als es dann wirklich trocken geworden ist, dann hat er gesagt, Moment, da war doch einer, der hat gesagt, er lässt es trocken werden. Und er hat ihn gesucht, wie gesagt, Elia war versteckt und wurde vom Raben versorgt, aber er hat sich dann finden lassen, weil Gott gesagt hat, geh mal wieder zu diesem König und rede ihm ins Gewissen. Und die sind begegnet sich und der König hat gesagt, du bist also der, der Israel ins Unglück gestürzt hat. Aber Elia hat gesagt, Moment, ich war das nicht. Du bist der, der Israel ins Unglück gestürzt hat, weil du vom echten Gott abgefallen bist und fremde Götter anbetest. Du bist an allem schuld. Der König wollte ihn an die Gurgel, aber Elia hat gesagt, Moment, lass uns das austragen wie unter König und Propheten. Wir machen einen Gotteswettkampf und dann werden wir sehen, wer recht hat. Lass doch deine ganzen Baalspriester kommen und zur Hilfe auch noch die Propheten von der Aschera, also das war eine andere heidnische Gottheit. Und ihr baut einen Altar und ich baue auch einen Altar. Und wir legen beide einen Stier drauf, den opfern wir. Und dann werden wir sehen, dann sollt ihr eure Götter anrufen und ich rufe meinen Gott an. Und der dann das Opfer annimmt, der hat dann recht, der gewinnt. Und so geschieht es auch. Und das Coole finde ich, dass Elia das Volk auch vorher nochmal zur Rede stellt und sagt, wie lange schwankt ihr noch hin und her? Entweder der Herr ist Gott, dann folgt ihm. Oder Baal ist Gott, dann folgt ihm. Und das ist so eine Entscheidungssituation, in der jeder Mensch steht. Auch wir heute. Wem folgen wir? Folgen wir dem einzig wahren Gott oder irgendwelchen anderen Göttern? Die heißen heute nicht mehr Baal und Aschera, die haben ganz andere Namen. Aber auch wir stehen vor dieser Entscheidung. Und Elia hat gesagt, okay, ihr seid mehr, ihr dürft mal anfangen. Und die haben also ihre rituellen Tänze aufgeführt und Gebete gesprochen zu Baal und zu Aschera. Und es ist nichts passiert. Und was dann nicht ganz nett ist, aber ich trotzdem total cool finde, Elia fängt dann an zu spotten und sagt, hey, vielleicht schläft euer Gott, ja, ihr müsst lauter rufen. Und das haben die gemacht, noch mehr getanzt und noch lauter gerufen. Und dann ist Elia wieder hingekommen und hat gesagt, da passiert ja überhaupt nichts. Vielleicht ist euer Gott ja verreist, ihr müsst noch lauter rufen. Und hat sie noch weiter angestachelt und als wieder nichts passiert ist, ist er nochmal hingegangen und hat gesagt, ja, vielleicht ist euer Gott einfach zu beschäftigt. Versucht doch mal wirklich, ihr seine Aufmerksamkeit zu gewinnen. Also er stichelt sie richtig an. Und es ist nichts passiert. Und dann, ich weiß nicht, wie lange es war, aber bestimmt eine ganze Zeit, sagt Elia, okay, jetzt tanzen wir hier drei, also ihr tanzt 3 Stunden lang um diesen Altar, jetzt lass mich doch mal machen. Und Elia hat, um das noch deutlicher zu machen, hat dann Wasser nicht nur über den Stier gegossen, sondern den ganzen Altar patsche nass gemacht und einen Graben drum und den voll Wasser gefüllt, weil, um zu zeigen, hey, das sind keine faulen Tricks. Die Wette war ja, welcher Gott das Opfer durch Feuer annimmt, der ist der Sieger. Und es hätte ja sein können, dass er halt nicht irgendwie ein Feuerzeug reinwirft oder so. Aber Elia hat klar gemacht, hey, keine Tricks. Das Zeug ist so nass, das kriege ich nicht mehr angezündet. Und Elia hat zu Gott gebetet und er hat gesagt, Herr, du Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, alle sollen heute erfahren, dass du Gott bist in Israel und ich dein Diener, der dies alles in deinem Auftrag getan hat. Höre mich, erhöre mich. Dieses Volk soll erkennen, dass du Herr allein Gott bist und dass du sie wieder auf den rechten Weg zurückbringen willst. Und dann geschieht das Coole, Gott lässt Feuer vom Himmel fallen, aber nicht aufs ganze Land, sondern nur auf diesen Altar. Und dieses Feuer verzehrt den Stier, verzehrt den Altar und das ganze Wasser auch aus den Gräben. Ein ganz deutliches Zeichen, dass Gott eingreift und eben nicht schläft oder beschäftigt ist oder auf Reisen ist, wie es den anderen Göttern vorgeworfen hat. Und das hinterlässt natürlich Eindruck. So sehr, dass man ihm da auch ein Denkmal gesetzt hat in Israel. Aber auch damals heißt es dann, als das Volk das sah, warfen sich alle zu Boden und riefen, der Herr allein ist Gott. Der Herr allein ist Gott. Und damit ist klar, Gott ist Sieger. Und dann macht Elia was, was heute auch nicht zur Nachahmung empfohlen ist. Er lässt nämlich die ganzen Baalspriester umbringen. Könnte man an anderer Stelle über religiöse Toleranz diskutieren, machen wir heute nicht, weil das war einfach das Problem. Das Volk ist abgefallen und deswegen hat Gott durchgeschickt und er reißt quasi sozusagen das Unkraut mit der Wurzel aus. Und tatsächlich, nachdem das Volk gesagt hat, wir wollen Gott dienen und zu ihm zurückgekommen ist, hört diese dreijährige Dürre auf. Und es zieht eine kleine Regenwolke auf und dann regnet es wieder. Das war der Gotteswettkampf. Wir stehen alle vor der Frage, wem dienst du? Wen betest du an? Aber wie es so ist, nach diesem scheinbaren Erfolgserlebnis kommt auch eine andere Situation. Denn die Königin, also die Frau von König Ahab, die Isebel, genau, die lässt sich das nicht gefallen und sagt, du hast meinen Propheten umgebracht und Gott soll mich strafen, wenn ich nicht das Gleiche mache wie mit dir. Und dann rennt Elia weg. Wir lesen es hier, da packte Elia die Angst und er floh, um sein Leben zu retten. In Beersheba an der Südgrenze von Juda ließ er seinen Diener zurück und wanderte allein weiter, einen Tag lang nach Süden in die Steppe hinein. Dann setzte er sich unter einen Ginsterstrauch und wünschte den Tod dabei. Herr, ich kann nicht mehr, sagte er. Lass mich sterben, ich bin nicht besser als meine Vorfahren. Dann legte er sich unter einen Ginsterbusch und schlief ein. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber es wirkt auf den ersten Blick ein bisschen komisch. Ist das der gleiche Mann, der vorhin auf dem Berg stand und die anderen Propheten verspottet hat und sie um den Altar hat tanzen lassen und dann wirklich so ein Gottes, Urteil, so ein Gottesbeweis herbeigeführt hat. Ich meine, das wünschen wir uns doch auch manchmal, dass Gott wirklich mal mit der Faust auf den Tisch haut und zeigt, dass er Gott ist und niemand sonst. Und Elia hat das erlebt. Er hat erlebt, dass er der Diener des lebendigen Gottes ist und dass Gott der Sieger ist. Und dann will er aufgeben. Aber irgendwie ist es auch menschlich. Wir erfahren Gott, wir erfahren, was für Wunder er zu tun imstande ist. Und dann lassen wir uns trotzdem wieder von Menschen Angst einjagen. Und was bei Elia passiert ist, das ist nicht nur ein bisschen Angst haben. Mich will hier weg. Sondern es war ein richtiger Zusammenbruch. Und ich will euch jetzt mal erzählen, was Elia mit einer Kuckucksuhr zu tun hat. Das finde ich nämlich ganz interessant aus dem Bereich der Seelsorge. Weil das, was Elia erlebt hat, das würden wir heute einen Burnout nennen. Ein Burnout ist ein Zustand, in dem man keinen Ausweg mehr sieht, in dem man völlig ausgebrannt ist und tatsächlich, in dem man sich zu sterben wünscht. Und das ist Elia passiert. Obwohl er gerade noch mit Gott geredet hat, obwohl er gemerkt hat, dass er auf der richtigen Seite ist, dass er recht hat. Er sieht keinen Ausweg mehr. Es ist bei ihm nicht nur, oh, ich ziehe mich mal ein bisschen zurück, chill mal ein bisschen und vielleicht später geht's wieder, sondern er sagt, Gott, ich will sterben. Und was hat das jetzt mit einer Kuckucksuhr zu tun? Das wurde mir mal in einer Seelsorgefortbildung so erklärt, das Beispiel auch. Eine Kuckucksuhr braucht Gewichte, um zu laufen. Ja? Wisst ihr, wenn die Gewichte, die ziehen und halten das Uhrwerk am Laufen. Und so ist es auch bei uns. Wir brauchen vielleicht einen gewissen Druck oder zumindest eine gewisse Motivation, um zu funktionieren. Wir haben Verantwortung, wir müssen Dinge tun oder wir wollen Dinge tun. Und das hält uns am Lauf. Und die Referentin damals hat gesagt, sie kannte mal aus dem Schwarzwald einen Uhrmachermeister, da hat eine Familie so eine ganz alte, traditionelle, originale Kuckucksuhr zu ihm gebracht und gesagt, schau mal nach, da stimmt das Uhrwerk nicht mehr. Und er hat die aufgemacht und hat die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, weil die ganzen Zahnräder waren zerbrochen und außen abgewetzt und also das ganze Uhrwerk war hinüber. Und er hat gedacht, ja, was habt ihr denn mit der gemacht? Und dann sagt die, ja, irgendwie ist einer von den Zapfen, da hängen ja traditionell so Gewichte dran, meistens in Tannenzapfenform, und der war verschwunden, warum auch immer. Und ich sagte, ja, wir haben halt da dann einen Stein rangehängt, dass das halt zieht weiter. Aber die haben den Stein vorher nicht gewogen. Der war also um einiges schwerer als das originale Gewicht. Und das hat an den Uhrwerk gezogen und hat es am Laufen gehalten, aber irgendwann war der Druck halt so groß, dass die Zahnräder einfach zerbrochen sind und außen abgeschliffen worden sind und das ganze Uhrwerk zerbrochen. Und das hat sie gesagt, genau das passiert bei einem Burnout. Wir brauchen einen gewissen Druck, im Positiven oder Negativen, um zu funktionieren, damit wir am Laufen sind. Ja, wir brauchen Aufgaben, die wir erledigen oder Wünsche, die wir uns erfüllen, Ziele, die wir erreichen. Aber wenn der Druck zu groß ist, wenn zu viel an uns zieht, dann zerbricht innen was und dann funktioniert alles nicht mehr. Und das ist das, was bei Elia passiert ist. Es ist in ihm was zerbrochen. Von außen kann man sagen, Mensch, du hast doch erlebt, dass Gott dich gerettet hat. Ja, du hast gegen 400 Baalspriester und die ganzen Aschera-Propheten gewonnen auf offenem Feld. Und jetzt ziehst du dich zurück, das hilft aber nichts. Weil in Elia was zerbrochen ist. Und Gott erfüllt seinen Wunsch nicht, Gott sei Dank, sondern er versorgt ihn wieder. Und da mache ich nochmal ein Bild zurück, da sieht man es sehr schön. Da heißt es nämlich, aber ein Engel kam, weckte ihn und sagte, steh auf und iss. Als Elia sich umschaute, entdeckte er hinter seinem Kopf ein frisches Fladenbrot und einen Krug mit Wasser. Er aß und trank und legte sich wieder schlafen. Aber der Engel des Herrn weckte ihn noch einmal und sagte: Steh auf und iss, du hast einen weiten Weg vor dir. Gott greift ein durch einen Engel und er gibt ihm Ruhe, er gibt ihm Fürsorge. Er nimmt ihn ernst und sagt nicht: Komm, Zähne zusammenhalten und weitermachen, sondern sagt: Hey, jetzt stärk dich erstmal. Und das ist wunderbar, wie Gott sich darum kümmert. Und Elia isst und trinkt und schläft. Er ist erstmal raus aus allem, was ihn belastet und fängt nochmal ganz neu an. Das ist auch bei Burnout heute so. Du gehst erstmal raus aus allem, machst alles auf Null und fängst dann ganz klein wieder an. Und was auch spannend ist, Gott sagt an der Stelle nicht: Okay, Elia, also ich sehe, du bist nicht so stark, wie ich gedacht habe. Ich suche mir einen anderen, sondern er sagt: Hey, pass auf. Nimm dir die Ruhe, stärk dich körperlich und auch geistig und seelisch dadurch natürlich, aber ich habe mit dir noch was vor. Und das ist wichtig. Er gibt ihm eine neue Perspektive. Er sagt: Du hast einen weiten Weg vor dir. Und dann heißt es eben, nach dem zweiten Essen und Trinken, also das ist auch wichtig, das ist nicht nur einmal so, jetzt komm, jetzt iss, trink und dann weiter, sondern sagt: Hey, iss und trink, und er schläft weiter und sagt: Gott, okay, dann nochmal, wirklich bis Elia so weit ist. Und da heißt es eben dann: Elia stand auf, aß und trank und machte sich auf den Weg. Er war so gestärkt, dass er 40 Tage und Nächte ununterbrochen wanderte, bis er zum Berg Gottes, dem Horeb, kam. Also wir haben ja auch Wanderungen vor, aber 40 Tage ist ein bisschen mehr als jetzt morgen Nachmittag wahrscheinlich. Und das finde ich einfach auch eine Geschichte, die wir lernen können. Es kann passieren, dass wir zusammenbrechen. Das muss nicht immer ein medizinischer Burnout sein, es kann auch einfach das Gefühl sein, es bringt alles über mir zusammen. Und Gott sagt: Das ist okay, dann nehme ich dich mal raus und ich kümmere mich um dich. Aber ich gebe dich nicht auf, ich habe danach noch was mit dir vor. Gut, es muss dann nicht jeder 40 Tage rennen. Und er begegnet ihm wieder. Nach diesem spektakulären Gotteswettbewerb auf dem Karmel begegnet er ihm in einer Höhle, weil nach den 40 Tagen zieht Elia sich in eine Höhle zurück und Gott ruft ihn und sagt: Hey, was machst du da? Er spricht ihn an und er sagt: Moment, es ist jetzt noch nicht deine Zeit, dass du dich zur Ruhe setzt. Und Elia sagt dann: Zeig dich mir. Und da ist das Spannende, dass sich Gott ihm auf eine ganz unerwartete Zeit, Art und Weise zeigt. Der Herr sagte: Komm aus der Höhle und tritt auf den Berg vor mich hin. Ich werde an dir vorübergehen. Da kam ein Sturm, der an der Bergwand rüttelte, dass die Felsbrocken flogen. Aber der Herr war nicht im Sturm. Als der Sturm vorüber war, kam ein starkes Erdbeben, aber der Herr war nicht im Erdbeben. Als das Beben vorbei war, kam ein starkes Feuer, aber der Herr war nicht im Feuer. Als das Feuer vorüber war, kam ein ganz leiser Hauch. Da verhüllte Elia sein Gesicht mit dem Mantel, trat vor und stellte sich in den Eingang der Höhle. Und eine Stimme fragte ihn: Elia, was willst du hier? Er antwortete: Herr, ich habe mich leidenschaftlich für dich, den Gott Israels und der ganzen Welt, eingesetzt. Sie haben deine Altäre niedergerissen und deine Propheten umgebracht. Ich allein bin übrig geblieben und nun wollen sie auch mich noch töten. Da befahl ihm der Herr: Geh den Weg zurück, den du gekommen bist. Geh bis nach Damaskus und salbe dort Hazael zum König von Syrien. Und darauf salbe Jehu, den Sohn von Nimshi, zum König von Israel. Das heißt, Gott begegnet auf eine völlig unvorhergesehene Weise. Nachdem er einmal so groß und mächtig wirklich vor aller Augen eingegriffen hat, ist er nicht im Erdbeben und nicht im Sturm und nicht im Feuer, sondern ganz leise. Und das sagt uns: Gott begegnet uns nicht immer spektakulär, sondern manchmal auch ganz, ganz leise. Ich glaube, Elia hat mit allem gerechnet, nur nicht mit diesem leisen Winter. Und die Frage ist, ob wir manchmal vielleicht zu sehr auf ein Feuer oder einen Sturm oder ein Erdbeben warten und dabei Gott übersehen, der ganz leise in unser Leben weht. Und er gibt den Auftrag weiter. Weiterzugehen und die Geschichte weiter zu schreiben, nämlich heimlich neue Könige zu sein, die dann die Geschichte weiterschreiben. Elia endet mit einer, ja, auch wieder einer spektakulären Aktion. Die feurige Himmelfahrt. Elia beauftragt selber seinen Nachfolger, dazu kommen wir gleich. Das ist der zweite Teil, Elisha, aber dann singen wir noch ein Lied. Und dann geht er zu Gott. Aber er stirbt nicht einfach und sagt, im Vertrauen auf dich, Herr, gebe ich jetzt mein Leben, sondern gehe zu dir. Sondern da hat Gott sich was ganz Besonderes ausgesucht. Da heißt es nämlich einfach, während sie so im Gehen miteinander redeten, kam plötzlich ein Streitwagen aus Feuer mit Pferden aus Feuer und trennte sie voneinander. Und Elia fuhr mit einem gewaltigen Sturm in den Himmel. Ist auch cool, oder? Also, ich weiß nicht, ob ich sagen würde, da hätte ich auch Lust drauf, mein Leben so zu beenden, aber spektakulär ist es auf alle Fälle. Ich meine, wenn das jetzt wäre, wüsste ich nicht, wie ihr dann hier weitermacht. Also er greift ja mitten ein, er sagt nicht so, jetzt zieh dich mal zurück, sondern während sie miteinander gingen, holte ihn zu sich. Außergewöhnlich, und das ist auch der Grund, warum Elia sowohl im Judentum als auch im Christentum eine besondere Rolle spielt. Die Juden rechnen immer noch damit, dass Elia wiederkommt. Denn der Prophet Micha schreibt, dass Elia wiederkommen wird, bevor das Ende der Welt kommt. Und es gibt eine Tradition im Jüdischen, dass man bei Festtafeln immer einen Stuhl freilässt für Elia, falls er jetzt gerade wiederkommt, dass er mit teilnehmen kann. Und ich weiß nicht, wer im Neuen Testament schon mal drauf gestoßen ist, da spielt Elia nämlich auch eine Rolle. Eine ganz prominente, die auch sehr hell und erleuchtet ist. Hat jemand eine Ahnung, wovon ich spreche? Die Verklärung, genau. Elia ist nämlich neben Mose einer der beiden aus dem Alten Testament, die mit bei Jesus erscheinen, als er auf dem Berg der Verklärung eben so hell aufleuchtet und ganz besonders Gottes Gegenwart erscheint. Aber das ist nicht die einzige Stelle. Also das ist die einzige Stelle, wo er persönlich erscheint, aber die Elia-Erwartung ist in ganz vielen Stellen, die ich lange nicht verstanden habe, im Neuen Testament deutlich. Jesus selber wird nämlich immer wieder gefragt, ja, bist du der Elia? Oder ist es jemand anders? Und ich denke mir, nee, wieso, das ist doch Jesus von Nazareth. Aber auf dem Hintergrund wird das deutlich. Elia ist nicht gestorben, sondern in den Himmel aufgefahren und es wird erwartet, dass er wiederkommt. Und zwar auch begleitet wieder von Zeichen und Wundern. Und das hat Jesus ja gemacht. Aber Jesus sagt ja deutlich, ich bin es nicht. Aber es gab noch einen anderen, von dem sie dann vermutet haben, ob das Elia ist. Wisst ihr, von wem ich rede? Lauter bitte. Johannes der Täufer, genau. Und das ist nämlich spannend, weil Johannes selber sagt, er ist es natürlich nicht, natürlich. Aber Jesus sagt selber, dass Johannes der wiedergekommene Elia ist. Ihr könnt die Stellen mal nachlesen, ich kann es euch nachher sagen. Die Ausleger sind sich nicht ganz deutlich, ob damit gemeint ist, dass er die Verkörperung ist, also im christlichen Sinn eher weniger im Sinn einer Wiedergeburt. Jesus denkt, so sind sich die meisten Ausleger eigentlich, eher an die Rolle mit, also der Prophet, der den Weg bereitet. Weil das sagt Johannes ja von sich, ich bin der Rufer in der Wüste, der den Weg bereitet, den Weg eben für Jesus. Also Elia spielt auch im Judentum bis heute, aber auch im Christentum eine bedeutende Rolle. Und jetzt singen wir gemeinsam ein Lied. Wir haben gehört, wie Elia immer wieder, als er in Krisen war, von Gott versorgt wurde. Und deswegen singen wir jetzt Berge mich.